Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen als Direct Message bei Instagram oder wie auch immer. Ich bin Elske und mir gegenüber sitzt die liebe
Jule. Hallo
Hallöchen.
Elske.
Juhu.
Juhu, schön dich zu sehen.
Ja, wir sind ein bisschen late mit dieser Folge, aber das ist manchmal so im Leben.
Gut Ding braucht Weile, heißt es doch auch.
Ach so, natürlich. Ja, umso sehr mehr freue ich mich, dass wir uns wiedersehen. Heute auch wieder nur digital, aber wir leben damit, ne?
Und im Herzen verbunden.
Auf jeden Fall.
Immer.
Sehr schön. Du hast uns einfach mal eine Einstiegsfrage mitgebracht, oder? Wir sliden gleich rein, würde ich sagen, ne?
Es geht direkt los. Beim letzten Mal haben wir ja so viel vorgeplänkelt, dass wir das jetzt mal kürzer halten. Und ich habe eine von Telonym generierte Frage mitgebracht, Elske. Die lautet so. Was ist gerade in deiner Hosentasche?
Warte, ich guck mal schnell. Ich glaube nichts.
Ich kommentiere. Elske rollt nach hinten, reißt sich fast das Kopfhörerkabel vom Ohr aus dem PC, wühlt in den Hosentaschen.
Alles gut, ich habe nichts gerade in der Hose, weil ich sitze. Ich nehme, wenn ich sitze, ich habe immer meinen Haustürschlüssel, mein Kopfhörercase, weißt du, dieses kleine schwarze, vorne in der Hosentasche und hinten in der Hosentasche habe ich mein Portemonnaie. Hier, ich habe ein neues.
Oh.
Da steht drauf, Dinos gegen Nazis. Finde ich sehr schön. Das steckt eigentlich immer in meiner Hose, aber wenn ich mich hinsetze, nehme ich das alles raus, weil ich eigentlich ja eher so Typ Jogginghose bin und nicht merke, wenn da irgendwas piekst.
Ja, cool.
Und bei dir so?
Ich könnte jetzt auch zurück rollern und zeigen, aber es würde nichts zu sehen geben, denn ich habe gar keine Hose an.
Wow.
Genau, ich bin hier noch im gemütlichen Zuhause-Outfit. und habe einfach nur so ein Oversize-Pullover und dicke Söckchen an.
Ja.
Das geht ja bei
und natürlich, also schon natürlich Unterwäsche in irgendeiner Form.
Genau, aber
wir wollen
die
mal
haben,
eben kurz hier so.
Die Unterhose hat aber keine Taschen.
Was? Das wäre doch auch mal was. Unterhosen mit Taschen.
Ja, das fände ich auch gut. damit ich aber
Lounge-Underwear, Entschuldigung.
Damit ich aber natürlich auch eine Antwort habe, ich habe eine Känguru-Tasche an meinem Cozy Oversize Pullover und da habe ich 2 Cent drinne gefunden.
Völlig unerwartet.
Ja. Nee, und sonst, also wenn ich dann Hosen trage und anziehe, ja, find ich da auch immer mal Überraschungen drinne.
Aber du bist nicht jemand, die wie ich bestimmte Sachen immer in den Hosentaschen trägt, ne?
Nee.
Aber du bist ja auch eher Typ oder also du hast ja auch gerne mal eine Tasche sozusagen dabei irgendwas.
Genau, bis vor kurzem.
Und ich bin halt nie Typ Handtasche oder Typ Rucki, bin ich halt nicht, sondern ich bin Typ Hosentasche.
Bis vor kurzem hatte ich immer so eine größere Bauchtasche, wo alles drinne war. Die wurde mir ja, Menschen, die mir bei Instagram folgen, das wurde mir gestohlen.
Stimmt, da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet.
Entnommen von einem Dieb.
Aber dein Auto war abgeschlossen und wurde das Auto aufgebrochen?
Ja, das Funksignal vom Schlüssel wurde kopiert und Zutritt verschafft, ja.
Das ist das Problem bei diesen Funkautos, ne?
Ja. Und es ist in der Gesamtheit ist das kurios, weil 2 Kilometer Luftlinie ist in der gleichen Nacht genau dasselbe passiert.
Aber war das bei dir vor der Haustür?
Ja.
Nein, wie frech ist das denn?
Ja, und das ist, also klar, der finanzielle, materielle Schaden ist das eine, aber die Vorstellung, dass jemand sich Zutritt zu meinem Privatraum, klar, Auto ist für mich auch Privatraum,
finde ich auch
ausgelagert,
total.
Aber das 20 Meter Luftlinie entfernt von meinem Schlafzimmerfenster, das ist das, womit ich am meisten zu kämpfen hatte in der Vergangenheit.
Ja, und stell dir mal vor, also ich will jetzt dir keine Angst machen, aber ich finde das eine spannende Vorstellung. Du putzt jetzt demnächst dein Auto und dieser Mensch hat da irgendwas drin hinterlassen.
Mhm.
In deinem Handschuhfach liegt eine alte Zahnbürste, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Sowas finde ich halt total gruselig auch. Ne? Also das ist ja so ein intimer Eingriff dann in deine Persönlichkeit.
Genau, und ich habe
in deinen persönlichen Bereich.
Ich habe auch immer das Gefühl, das könnte ja jederzeit wieder passieren.
Oh, Mann. Aber kann man das verhindern?
Nee. Die Polizei meinte nur, naja, diese Methoden werden eigentlich genutzt, um die Autos mitzunehmen.
Ja.
Weil man kann ja das Auto dann auch klauen.
Ja, ja, klar, stimmt.
Aber das Auto ist noch da. Der Fahrzeugschein auch.
Aber das Gute in Anführungsstrichen ist ja, wenn es 2 Kilometer entfernt auch genauso passiert ist, das zeigt ja, dass es jetzt nicht irgendwie Quatsch ist.
Genau, also das war dann ja auch der erste Gedanke, habe ich mein Auto jetzt abgeschlossen, habe ich es nicht abgeschlossen? Doch, es war abgeschlossen, weil diese Lichtfunktion, mit der gehe ich die Einfahrt hoch und es war dunkel und man fängt dann ja auch an, so bei sich selbst zu gucken und sich selbst irgendwie total kirre zu machen.
Ja, in Frage zu stellen, ne? Ja.
Genau, so, jetzt haben wir schon wieder ganz viel drumherum geredet.
Ja, wir wollen in unser Thema einsteigen.
Ja.
Wir haben wieder eine nette Frage gekriegt.
Ja, und wir beschäftigen uns heute rund um das Thema Taufe. Dazu haben wir nämlich eine Frage bekommen, Elske. Und ich würde die Frage einfach mal vorlesen.
Mach mal.
Wie alt muss ich sein, um Taufpatin zu sein?
Gute Frage. Ja, da gibt's ja erstmal wir können ja vielleicht einfach ganz einfach und sachlich auf die Frage antworten, und danach noch ein bisschen weiter schnacken, oder?
Auf jeden Fall.
Also in der Hannoverschen Landeskirche, sage ich jetzt mal, oder ist es sogar EKD-weit so?
Ich meine, glaube, es ist EKD-weit.
Oder weltweite Kirche, vielleicht auch evangelische Kirche jedenfalls. Du musst halt 14 sein und konfirmiert.
Genau, das ist so. Auch immer das, was ich so in Erinnerung habe, wenn wir Konfirmation gefeiert haben. Ich habe ja schon ein paar Konfirmationen miterlebt und natürlich auch die eigene. Und dann heißt es ja so, ey, du bist jetzt konfirmiert, du hast deine eigene Taufe bestätigt, du hast Ja zum Glauben und zu der christlichen Gemeinschaft gesagt und jetzt bist du erwachsen im Glauben, so wurde es ja immer gesagt, was ja vielleicht auch erstmal eine viel zu große Formulierung ist. Aber es ist ja auch eben das, was da mitgegeben wurde. Jetzt darfst du selber Patin werden. Das sind immer so meine Erinnerungen an Konfirmationsgottesdienste.
Oh, ja. Ja, die hat dich schon total ausgeblendet. Das ist aber jetzt, wo du das erzählst, ist es auch eine Erinnerung, dass da noch das Patenamt sozusagen mitzukommt. Ja, mit 14 ist man einfach ja in Deutschland auch religionsmündig und kann sich seine Religion selber auswählen. Das muss nicht das Christentum sein, das darf auch eine andere Religion sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass damit auch ein bisschen so diese Verknüpfung besteht.
Ja, ich fand das immer total spannend. Und jetzt gehen wir vielleicht schon in die Kurve von, wir haben das Sachliche geklärt und schnacken jetzt noch so ein bisschen zu dem Thema. Ich fand das damals, als ich selber jung war und dann auch auf unseren Konfi-Freizeiten, also ich war selber Konfirmandin und es wurde jemand getauft und es kamen dann jüngere PatInnen dazu. Und dann dachte ich so, krass, die sind 16 und sind schon Patin. Und ich selbst bin das erste Mal Patin geworden, da war ich 29. Also es ist noch gar nicht so lange her. Und dann dachte ich so,
stimmt.
Cool, dass Menschen auch schon so jung in Anführungsstrichen Patin werden können.
Ich glaube, es ist voll ungewöhnlich, ne?
Ja.
Also wenn man mal überlegt, wen man so auswählt als Pate.
Genau, weil es ist, ja, denke ich dann doch auch, also na klar, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, können wir mal ganz kurz drüber schnacken. Bei mir ist es so, da wurden die Pat oder die Taufpatinnen sind praktisch gleichgesetzt mit Onkel und Tante.
Ja, bei mir sind das, also ich bin ja nicht das erste Kind in meiner Familie und bei mir ist das sozusagen die Cousine von meinem Papa, ist meine Patentante und der Patenonkel ist der mittlerweile Ex-Mann von meiner Tante.
Ja.
Also so, aber alles so im Family Circle irgendwie.
Familiäre,
ne?
Verbindungen, genau.
Ja.
So,
und ich glaube auch daher kommt, dass man so junge Patinnen hat, wenn man dann eigene Geschwister, Nichten, Neffen, was auch immer wählt, um Patin für das eigene Kind dann zu sein, ne?
Genau, und ich glaube, dahinter steckt ja auch so ein bisschen die Frage, was muss sich oder welche Voraussetzungen muss man als Patin mitbringen?
Ja.
Und die sind ja, also von der kirchlichen Seite, das haben wir jetzt schon gesagt, okay, Konfirmation und 14, um eben die Patenschaft, die auch von der Kirche dann mit Patenschein praktisch anerkannt wird. So, aber ich glaube, Eltern eines Kindes ist dann doch auch noch mehr wichtig als eben nur dieser Patenbrief, den es dann von der Kirche gibt, sondern auch, klar, die persönliche Ebene und auch das Gefühl, dass im Falle eines Falls, was auch immer, dieses Kind einfach noch eine weitere Bezugsperson hat.
Ja, genau. Das war bei uns auch so, dass wir uns einerseits überlegt haben, also dass wir jetzt letztlich ja jede Person bei uns durfte sich ja eine andere Person aussuchen sozusagen, der die Patin wird. Und dass wir dann auch überlegt haben, okay, bei wem ist es so, wer ist uns auch räumlich so nah, dass wir uns regelmäßig sehen.
Ja.
So, das war dann bei der zweiten Person, die da Patin geworden ist, bei uns ganz wichtig. Und wie ist da so eine Bezugsperson möglich? Auch unter dem Aspekt, dass wir wollen, dass unser Kind als christliches Kind aufwächst. Also wer ist auch jemand, der die das wichtig findet?
Ja.
Und da auch aussagekräftig. Von daher haben wir eine sehr liebe Freundin da ja gewählt, die Patin geworden ist bei unserem Kind. Und unser Kind hat auch total Bezug einfach zu der. Das ist total crazy. Fragt auch jetzt schon immer nach ihr so. Und der andere Pate ist der Bruder von meiner Frau. Und das war meiner Frau super wichtig. Und für mich ist das auch okay. Der ist ja auch Christ. Also ich habe da überhaupt gar nichts gegen einzuwenden. Ja. Aber da war es so, dass sie sagte, ihr ist das auch wichtig, dass es jemand aus der Familie ist. Und das war mir halt irgendwie nicht so wichtig. Da habe ich den Fokus eher auf sozusagen Geschwister im Glauben gelegt. Genau, du bist ja selber auch Patentante, hast du gesagt, ne, seit du 29 bist, also noch gar nicht so lange, ne?
Genau, ich bin eine ganz junge Patentante und das war dann für mich auch so, ich weiß nicht, wenn ich 16 gewesen wäre, ob ich mir darüber dann auch schon die Gedanken gemacht habe, zu sagen, okay, es ist ja, ich komme ja nicht drum rum, mit dem Patenamt auch eine gewisse Verantwortung zu übernehmen.
Ja.
Und nicht nur in Worst-Case-Szenarien, sondern auch, und das ist ja bei der Patenschaft dann oder bei einer christlichen Patinnenschaft ja auch schon irgendwie im Fokus, so wie du es auch schon gesagt hast, die für die christliche Erziehung oder ne, so ein bisschen damit auch verantwortlich zu sein und da eben diesen Konnex zu haben, dass ich als Person auch da für Kirche und Glaube da beim Kind auch mitmachen darf.
Ja, genau. Ja, das ist schon, ich finde, das ist schon auch eine Aufgabe. Ich bin ja selber auch Patentante bei meinem ältesten Neffen. Der ist jetzt 12.
Oh.
Genau, der ist halt echt schon richtig alt.
Ja, und er ist dann ja auch bald religionsmündig und kann dann für sich selbst entscheiden. Und dann ist ja Patenschaft in dem Sinne auch vorbei, oder?
Ja. Oh, wobei, ich muss lügen, der ist 13 geworden. Wir haben ja schon September. Der ist 13 und der wird auch nächstes Jahr konfirmiert. Also er geht tatsächlich zum KonfirmandInnenunterricht. Und genau, da habe ich wahrscheinlich nicht, vielleicht habe ich da ein bisschen was zu beigetragen. Wer weiß?
Ja. You'll
never know. Ja, also das ist, ich finde das schon auch ein wichtiges Amt. Also früher vielleicht war es nochmal ein bisschen anders, genauso wie du es sagst, dass irgendwie Tanten und Onkel auf jeden Fall Paten werden oder vielleicht ist es bei vielen Familien auch noch so. Aber ich glaube, dass es genauso oder sich ein bisschen mehr wandelt, dass man einfach echt Entscheidungen trifft, wen möchte ich eigentlich zu meiner Familie dazugehörig wissen, weil die Person, die ein Patenamt übernimmt, ist mehr Teil meiner Familie als andere im Zweifelsfall.
Ja.
Also zum Beispiel laden, was wir vorher auch schon gemacht haben, ne, jetzt die Patentante, als sie sozusagen nun Freundin war, auch mit eingeladen, aber ja nicht, wenn die Familie kommt sozusagen.
Genau.
Aber wenn wir jetzt halt Hennys Geburtstag mit Familie feiern und nicht mit Freundinnen, weil Henny hat ja nicht so viele Freundinnen bisher, sondern wenn wir mit Familie den Geburtstag feiern, dann laden wir sie selbstverständlich mit ein.
Ja.
Weil sie jetzt Teil unserer Familie ist.
Ja. Und ja auch, also das wäre ja auch kurios, wenn man sagt, okay, ich möchte, dass diese Person Verantwortung für dieses Kind mit übernimmt und da dann ja aber keine Beziehung irgendwie,
ja.
Also das gehört ja auch dazu, diese persönliche Beziehung, die dann ja auch wächst.
Ja, ja, wobei das auch irgendwie nach hinten losgehen kann, ne? Ich kenne auch eine Geschichte von einer Person, die als Patentante ausgewählt wurde, sozusagen auf so einer freundschaftlichen Ebene und schon beim Antritt des Patenamtes dachte, na ja, ob das wohl gut geht. Und es ist nicht gut gegangen. Die Freundschaft ist zerbrochen.
Ja.
Und das Kind ist ja offiziell immer noch Patenkind so und die Person ist immer noch Patin.
Ja.
Aber es besteht keinerlei Verbindung mehr.
Ja. Ja.
Und das ist halt auch so ein bisschen, also das kann bei Familie auch passieren. Bei meinem Patenonkel ist das genauso. Als ich meine Tante und mein Onkel haben scheiden lassen, ich habe den seitdem nur auf der Beerdigung meiner Oma gesehen, so, weißt du?
Also. Ja. Genau, und das, also daran sieht man ja auch, du kennst jetzt Geschichten, ich kenne mindestens auch drei Geschichten dieser Art. Das ist ja auch etwas, was durchaus passieren kann.
Ja.
So, und ich meine, das sind Umstände, das ist das Leben, das passiert, und da kann man dann auch nicht sagen, so, ja, wir müssen da jetzt irgendwie drauf beharren und das auf Biegen und Brechen, sondern man muss dann einfach zusammen einen Weg finden, wenn überhaupt so, also ich kenne beispielsweise, also in einigen Fällen auch so Sachen, dass dann einfach Pakete geschickt werden oder wenn das Kind dann älter ist und das vielleicht auch schon verstanden hat, dass dann trotzdem Kommunikation da ist und dass man sich auch mal sieht und kann ja auch gelingen.
Ja, also für mich ist das Patenamt letztlich, wie du es auch ja eben schon gesagt hast, total so eine Erweiterung des Vertrauensverhältnisses und auch der Aufgaben als Patin an sich so.
Mhm.
Neben der religiösen Erziehung, ich möchte dann nochmal in die Kerbe reinschlagen, die du schon gegeben hast, weil das genau so ist. So dieses, da ist eine Person, die ist mit deine Vertrauensperson und wir haben die für dich ausgewählt, weil wir dieser Person vertrauen.
Ja.
Und das ist ein weiterer Mensch neben uns als deinen Eltern, dem du dich anvertrauen kannst und mit dem du Spaß haben kannst und der dir wohlgesonnen ist. Genau, und wo du auch vielleicht mal über uns ablästern kannst, wenn irgendwie es nicht so cool läuft.
Ja.
Das ist so, dass wie ich das Patenamt auch sehe.
Ja.
Wir haben jetzt ja am Sonntag, ist ja bei uns erstes Taufjubiläum.
Oh.
Ist ja auch nochmal dann spannend, wie feiert man sowas eigentlich?
Ja.
Wir machen Brunch mit den Paten.
Ja, genau.
Also auch nur mit denen, ohne Familie, ohne so, sondern mit, das ist dann so ein Brunch halt nur wir und die Paten.
Ja.
Um diesen Tag irgendwie besonders nochmal zu feiern, weil uns das ja total wichtig war, das Kind zu taufen. Für uns einfach.
Ja, genau. Kann ich auch absolut nachvollziehen und ich habe auch schon darüber nachgedacht, so, weil klar, es ist ja irgendwie so als Patin, wenn ich jetzt mal wieder aus meinem Blick gucke, so, wenn ich mein Patenkind sehe und ich weiß, mein Patenkind, die Lieblingsbeschäftigung meines Patenkindes ist es, Sticker von so Folien abzuziehen und die Welt zu bestickern.
Das ist so, aber auch einfach das Alter, Jule. Dein Patenkind und mein Kind sind ja extrem gleich alt, möchte ich mal sagen.
Ja, schon ziemlich gleich alt. Klar, wenn ich irgendwie unterwegs bin und dann mal hier sehe, ach Mensch, hier, das sind Sticker, die würden auf viel Liebe stoßen, dann bringe ich die mit und dann freut sie sich auch und das ist dann total putzig und alles ist vollgestickert und klar gibt es dann Geburtstag und Weihnachten und dann denke ich auch so, oh Gott, wie viele Geschenke muss ich denn eigentlich machen und dann ist auch Ostern und dann denke ich, das Kind ist extrem klein, das checkt das glaube ich sowieso noch nicht. Das könnte auch jedes Mal, wenn ich Sticker für 1 Euro mitbringe, denken, es ist Weihnachten und Geburtstag und Ostern zusammen.
Ja,
und
wahrscheinlich.
Dann für mich so überlegt, dass ich es eigentlich viel schöner fände, dass wenn ich statt ständig irgendwelche kleinen Feste und so dann hier zum Nikolaus nochmal und dies nochmal und das nochmal, dass ich einfach dann lieber zum Tauftag eine Kleinigkeit schenke, um das nochmal irgendwie anders wertzuschätzen und nochmal anders so in den Fokus zu holen. So,
das ist der Tag, Das ist der Tag eurer Verbindung sozusagen.
Ja,
ne?
Genau. Das Kind checkt es halt eh noch nicht. Nee. Aber ich fände das halt voll schön, wenn das später so ist.
Ja.
Wo es das Kind dann auch schon versteht, so, ey, das ist, das ist unser Tag.
Mhm. Ja, ist ja ganz lustig. Mir fällt dann dazu gerade ein, vielleicht habe ich das auch schon mal hier in unserem Podcast gesagt, zum Thema Taufe. Ich bin ja auch getauft worden, ungefähr mit 6 Monaten. Und zwar zufälligerweise an demselben Tag, an dem meine Schwester geboren wurde, nur 2 Jahre früher. Also meine Schwester wurde 2 Jahre nach meiner Taufe am selben Tag geboren.
Genau,
crazy,
also
oder?
Ich habe auch gerade so überlegt, so, warte mal, wie rum jetzt?
Was
aber
heißt das?
Ja. Genau, es ist ja jetzt nicht so, dass, die, also es wäre ja beides, es ist ja, wäre ja beides kurios, wenn sich das überlegt worden wäre.
Ja.
So hier wird jetzt gerade geboren, dann können wir auch noch mal taufen.
Nee, es war, also ich bin, genau,
du bist erst
86.
Getauft, genau.
Ja, ich bin 86 getauft worden und 88 ist meine Schwester geboren.
So,
und halt,
genau.
Sie ist an dem Tag, an dem ich Taufjubiläum hätte sozusagen geboren worden.
Ja.
So ein bisschen lustig auch.
Erinnerst du, hast du noch irgendwelche Erinnerungen an deine Taufe?
Na, weil ich war 5, 6 Monate alt.
Ja, auch nur von Bildern, ne?
Ich habe mein Taufkleid, gibt es noch. Es gibt, glaube ich, kein einziges Foto von meiner Taufe. Ich kenne kein Foto von meiner Taufe.
Ah, okay.
Wir sind nicht so eine Fotofamilie.
Ah, okay.
Sagen wir es mal so. Es gibt ja Familien, wo es dann Videos und Fotos und so gibt. Sowas gibt's bei uns nicht. Bei uns ist eher so die Erinnerung im Herzen stark, würde ich jetzt mal dann so sagen. Ich habe halt dieses Taufkleid. Das ist auch so richtig so ein kleines rosa gestreiftes. Ich würde es meinen Kindern nicht zur Taufe anziehen. Aber das waren die 80er.
Ja.
Genau. Ja, das ist auch noch eine Frage. Ne? Was trägt man eigentlich zur Taufe, sowohl als Patin als auch als Täufling?
Ja, und da, also klar, als Täufling, das ist dann ja vielen Eltern überlassen. Und ich finde, diese Taufkleid-Tradition, die gibt es in der Familie meiner Cousinen, gibt es die. Und das finde ich ja total, also das ist dann so, da wurden schon 2 Kinder getauft. Und dann ist es das Taufkleid und dann ist auch das, also so das ganze Dorf weiß über dieses Taufkleid Bescheid, weil es alle
voll
schon mal
schön
gesehen haben. Es ist das Taufkleid von der und der Person aus dem Jahre.
Ja.
Und das finde ich halt mega schön. Bei uns in der Familie gibt's das nicht. Ich hatte auf den Bildern, die ich von meiner Taufe kenne, habe ich auch kein Taufkleid an. Nee.
Ja. Ja, das ist auch spannend. Wir haben jetzt ja uns überlegt, dass wir so eine Tradition halt starten. Wir haben für unsere Taufe, für die erste Taufe halt ein Taufkleid gekauft, so. Und das soll also unser Familientaufkleid werden. Vielleicht haben wir ja Glück und es wird so eine Tradition daraus entstehen. Mal gucken.
Und dann in 100 Jahren wird man sich noch an dieses Taufkleid
ganz genau
Dem Hause.
Genau.
Ja, voll schön. Und ich finde ja Taufkleider an sich, als ich das erste Mal ein Taufkleid gesehen habe, fand ich das auch mega kurios, weil die ja meistens länger sind als das Kind an sich.
Ja, genau.
Und dann dachte ich so, jo, das sieht aber witzig aus.
Aha.
Aber es gehört halt auch ja einfach dazu.
Ja.
Und das finde ich,
ich
find so
auch
schön. Und ja, fürs PatInnenamt, da habe ich auch schon diverse Outfits gesehen bei Taufen, denen ich beigewohnte. Also davon bis habe ich da alles gesehen. So,
ja, und es gibt ja auch manchmal, da muss ich jetzt auch da eine kuriose Geschichte von unserer Taufe auspacken. Ich packe die Geschichte ein und erzähle sie nicht so, tschüss. Auspacken. Wir machen uns morgens für die Taufe fertig und mein Schwager will sich seine Schuhe anziehen, hockt sich hin und seine Hose, die er anhat, reißt am Hintern auf.
Oh.
Unangenehm. Ja, und dann hat er eine Hose von meiner Frau angezogen, die ihm auch passt. Das sah eigentlich ganz fancy aus. Sie war vielleicht 1 Zentimeter zu kurz, aber das ist nicht so sehr aufgefallen. Aber das war echt so, da hat er sich so ein richtiges Outfit rausgesucht, hockt sich hin und die Hose geht kaputt, ey. Oh.
Ja, und genau, das ist dann ja auch Teil der Geschichte. Er kann ja nicht mal kurz nach Hause fahren und sich eine neue Hose holen.
Nee, genau, das muss man dazu sagen. Der wohnt halt 2,5 Stunden weg, ne? Also.
Ja.
Das ist jetzt nicht mal eben und ist jetzt auch nicht so ein Typ, der halt sagt, ich nehme noch mal Safety First noch eine zweite Hose mit, hatte er halt nicht.
Ja.
Ja, das ist Taufe. Also ich glaube, das ist echt diese große Verbindung, die wir da eingehen für unsere Kinder oder mit anderen Kindern oder anderen Menschen. Man muss sich ja nicht nur als Kind taufen lassen. So, ich bin ja von zwei Menschen Taufpatin, auch von einem 15-Jährigen, 16 war der da schon, der mittlerweile 18 ist, ein Ehrenamtlicher von uns, der sich auf dem Landesjugendcamp hat taufen lassen.
Ja.
Genau, den hatten wir auch schon mal hier zur Gast.
Ich würde jetzt gerne sagen, das war Folge,
aber sowas können wir nicht, Jule.
Folgennummer nicht eingefallen, aber das, wenn ihr da ein bisschen in unserer Liste scrollt.
Letzter Sommer.
Dann werdet ihr das auf jeden Fall finden.
Genau. Das war, glaube ich, die erste Folge nach unserer Sommerpause, also September letzten Jahres.
Ja.
Müsste das gewesen sein.
Genau, da haben wir ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, okay, was ist Taufe eigentlich und was passiert da? Und Kevin hat da ja auch schon sehr persönliche Einblicke gegeben.
Genau. Ja, und da ist es halt nochmal anders auch, ne, weil du einen Menschen nicht so aufwachsen siehst, in dem Sinne, wie du halt bei einer Kindstaufe das Kind aufwachsen siehst, sondern da ist es eine andere Form von Patenamt, würde ich jetzt sagen.
Ja. Ja, also ein symbolisches.
Ja.
Stellvertretendes Ding.
Ja. Und ja auch an sich nicht notwendig. Also wenn man über 14 ist, braucht man, also dass diese Tradition von Paten, das ist ja keine rechtsverpflichtende Institution.
Ja.
Du brauchst sie, also vor allem für Erwachsenentaufen, nenne ich es jetzt mal, also alle 14 plus, ist es nicht erforderlich, Taufpaten zu wählen.
Ja.
Das ist da, glaube ich, eher ungewöhnlich wahrscheinlich, dass man das macht.
Genau, weil da sind sie ja dann schon, also bist dann ja schon religionsmündig und kannst dann für dich selbst entscheiden. Entspricht ja so ein bisschen wie 18 in der großen, weiten Welt.
Genau, der Lernweg sozusagen muss ja nicht begleitet werden. Also so ist die Idee, ne? Vielleicht, ich finde schon, dass es das auch sein müsste, aber oder sollte vielleicht so ein bisschen begleitet, aber es ist auf jeden Fall nicht jetzt rechtlich irgendwie erforderlich. Ja. Genau, ja.
Spannend.
Ja, du musst 14 sein und konfirmiert.
Genau.
Um zu Patin zu sein.
Ja. Und
also jedenfalls in der Kirche.
Ja.
Wir reden hier von evangelisch-kirchlichem Bereich. Also es gibt ja auch mittlerweile so eine Tradition, dass Familien, die auch nicht kirchlich sind, so ja gar nicht dann Taufen feiern, sondern sowas wie Willkommensfeiern für Kinder und dass dann auch Paten, ich nenne es in Anführungszeichen, ausgewählt werden. Solche Traditionen oder Strömungen gibt es ja auch immer mehr.
Ja, und also was ich ja auch sehr oft wahrnehme, ist dann, ich lasse mein Kind taufen oder ich möchte mein Kind taufen lassen, aber die PatInnen sind nicht in der Kirche und können die trotzdem PatIn werden. Das nehme ich auch vermehrt wahr.
Ja, stimmt. Nee, das geht natürlich nicht, ne?
Genau.
Und also, was heißt natürlich, das geht nicht im evangelischen oder ja, im evangelischen Taufverständnis, weil du Glaubensgeschwist sein musst. Und das wird bei uns, da kann man drüber diskutieren, das wird bei uns an der Mitgliedschaft festgemacht.
Genau.
So. Ist halt, das ist eine Frage, die sich durchaus stellt. Da kann man schon sagen, irgendwie, also wenn ich mein Kind christlich taufen lassen möchte und sage, ich bin Christin, aber ich kann auch Christin sein, wenn ich nicht Mitglied der Kirche bin, warum darf das nicht gehen?
Ja.
Die Frage darf man stellen. Das finde ich ist eine ganz wichtige Diskussion, die wir da führen müssen. Aber grundsätzlich ist dieses Regelwerk derzeit so, dass man auch Mitglied in einer christlichen Kirche sein muss. Also es muss nicht evangelisch sein. Du darfst auch katholisch sein.
Ja.
Oder reformiert oder.
Ja, und da gibt es ja auch, also ich glaube, da ist es dann auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, wie das dann gehandhabt wird.
Ja.
Also da habe ich das dann auch schon gesehen, okay, es darf trotzdem eine nicht in der Kirche seiende Patenanwärterin, kann ja trotzdem Zeuge des Taufakts sein, aber dann gibt's halt hinterher keinen Patenschein so.
Ja, genau, das habe ich auch schon erlebt.
Wenn es dann aber eben für die Familie wichtig ist und es gibt halt auch PastorInnen, die das dann so machen und sagen, stell dich trotzdem dazu, es ist Sache der Familie, es ist Entscheidung der Familie und alles Weitere liegt in Gottes Hand und vielleicht
passiert
da ja auch noch was.
Genau, ja. So, ja, das ist einfach die Struktur, die wir haben einfach. Ne?
Das sind, klar sind das sehr moderne Formen, aber ich finde es auch angebracht.
So, aber ja, eben, also ich...
Sag mal.
Ja, ich denke halt so, dass es genau dieser Punkt ist. Es gibt halt Leute, die sagen, ich bin nicht Mitglied der einer Landeskirche, so. Und das ist ja auch voll okay. Und ich bin aber trotzdem Christin.
Ja.
Und kann deswegen das Kind an seinem religiösen Bildungsweg auch begleiten. Weil bei dem Auftrag sozusagen, den man mit der Taufe hat, da geht es ja nicht um darum, landeskirchliche Strukturen zu beizubringen,
ja,
sondern da geht es um christlichen Glauben und wir hatten das auch schon öfter mal. Glaube geht auch ohne Institution Kirche. Kann man gut finden oder auch nicht?
Ja, supi. Ich glaube, damit haben wir unsere Frage doch
ja
ziemlich gut beantwortet.
Ich denke.
Und ein bisschen unseren Senf dazugegeben.
Ja.
Ja, perfekt. Elske, ich würde sagen, wir machen weiter mit unserer nächsten Kategorie. Die heißt so.
Ja, wir haben endlich mal wieder was zum Thema nachgeflüstert. Und zwar einerseits, also zu unserer letzten Folge, was ja auch toll ist, weil die ist ja erst 14 Tage alt und da wird gleich nachgeflüstert, finde ich total schön. Es hat sich jemand sehr über die Grüße gefreut und uns nochmal darauf hingewiesen. Wir hatten ja in unserer letzten Folge diese SDRG F-Doku mit den Rich Kids da irgendwie
ja
thematisiert und die hatte die Person auch gesehen.
Die jungen Menschen, die aufs Klima scheißen.
Genau, so. Und da gibt's letztlich nochmal, hat er uns nochmal darauf hingewiesen, dass es so einen Spot gibt von einem YouTuber, der den Typen da so ein bisschen auseinander nimmt, diesen, ich weiß nicht, Theo oder wie der hieß.
Theo Stratmann.
Ja, ja, natürlich, eben jener, der ja so ein Selfmade-Millionär ist, scheinbar aber überhaupt gar nicht, wenn man mal ehrlich ist, sondern das ist echt so Blendertum at its best und so ein bisschen schade eigentlich, dass da so öffentlich-rechtliches, also ne, was ja Steuerung F einfach ist, genau, Steuerung F wird das genannt, ja, nicht STRGF, dass das da so drauf geht, sage ich mal, auf diesen Zug, der eher so ein bisschen Bild-Zeitungsniveau hat.
Mhm, ja, gar nicht so gut recherchiert irgendwie. Oder vielleicht auch in dem Wissen das und deswegen extra, weil es sich gut klickt.
Ich glaube, viel ignoriert würde ich es nennen.
Mhm.
Und zwar ist das ein Video vom YouTuber Klengan, K-E-L-K-L-E-N-G-A-N. Nur mal eine Empfehlung, ich habe es mir angeguckt und habe gedacht, ja wow, sehr aufschlussreich, das wäre nachgeflüstert, hört euch das doch mal an.
Ja, da habe ich tatsächlich auch über Jugendliche persönlich Kontakt gehabt, die dann auch noch mehr zu Theo Stratmann erzählt haben. So, weil der hat dann eben im Nachklapp an diese Steuerung F-Doku, hat er ja so gedacht, naja, es scheint ja Leute zu aus ihrer Reserve zu locken, wenn ich da jetzt einfach mal ein kleines Löffelchen Kaviar nehme und den Rest aber nicht aufesse, nur für den guten Geschmack im Mund für gerade, weil er braucht ja nur einen kleinen Löffel und den Rest kann man dann ja auch wieder wegwerfen. Und dann hat er halt so gedacht, ja, das funktioniert ganz gut und Leute werden aufmerksam und regen sich auf und das ist total clickbaity und
ja,
ich mach das jetzt einfach mal so weiter. Und dann gab es auch noch mehrere Klicks, mehrere Videos, wo er das so in Anführungsstrichen inszeniert hat und wo dann aber ziemlich deutlich geworden ist, so, das macht er jetzt gerade nur, um diesen Clip zu drehen, in dem Wissen, dass es ausgestrahlt wird, in der Hoffnung, da auch wieder Zahlen zu generieren, Menschen zu aktivieren, sowohl positiv als auch negativ, auf sich aufmerksam zu machen, was dann aber auch voll nach hinten losgegangen ist.
Ja. Ja, ganz wacker Typ einfach. Der ist eher so ein NPC, würde ich sagen.
Also, wir geben 1 von 10 Sternchen.
Ey, ja. Aber danke nochmal für den Hinweis, das so ein bisschen auseinanderzunehmen, ist vielleicht gar nicht schlecht, ne?
Ja. Ja, ja.
Und dann haben wir noch eine Rückmeldung.
Ja. Und diese Rückmeldung.
Die scheinbar, also wir nehmen die mal mit rein, aber die ist scheinbar letztlich sozusagen in unserem Telonym Account, sag ich mal. Also, weil wir haben ja in der letzten Woche die Frage gestellt, stammen wir alle von Adam und Eva ab? Und ich glaube, da hat dann jemand nicht die Frage, die Folge gehört, sondern einfach die Frage beantwortet.
Genau, das ist ja insofern vielleicht auch manchen Menschen nicht bekannt. Wir nutzen Telonym ja, um unsere Fragen zu sammeln, beantworten sie dann auch, um auf unseren Podcast hinzuweisen. Und dann gibt's ja aber Menschen, die halt nur bei Telonym sind, um Fragen zu beantworten und sich selbst da so ein bisschen zu unterhalten und nutzen das halt als soziale Plattform, um in Kontakt zu sein. Und naja, jedenfalls hat diese Person dann auch unseren Tell mit beantwortet, auf eine kuriose Art und Weise. Und die Frage war ja, stammen wir alle von Adam und Eva ab? Ja, und das hat halt jemand gedacht, das beantworte ich doch auch mal.
Ja, echt jetzt? Wir stammen vom Affen ab, das wissen wir doch. Ja, das siehst du richtig. Niemand leugnet, also wir leugnen nicht die Evolutionstheorie. Dann nochmal, vielleicht hörst du es doch auf diesem Wege. Wir geben dir auf Telonym nochmal den Hinweis, Grüße an dich. Wir sind keine Menschen, die die Evolutionstheorie in Frage stellen.
Ja.
Ich würde nur sagen, ja, wir stammen vom Affen ab, aber in der biblischen Frage oder auch in der Bibel gibt es die Evolution, wird die nicht abgebildet. Also ja. Es gibt sie, weil es sie geben muss und weil nicht jedes Wort, was passiert, in der Bibel steht, sondern es ist eine Geschichte, die am Anfang war, mit der Schöpfungsgeschichte und auch der Menschwerdung. Und da fängt es ja erst beim Menschen an, in dieser Geschichte. Wie gesagt, davor gab es noch jede Menge Sachen, die ja auch belegt sind, wo wir überhaupt gar nicht widersprechen würden.
Genau.
Ja. Aber das ist ja auch das Spannende, muss ich noch mal kurz da anfügen, das finde ich ist immer das Spannende an der Bibel, sind ja eigentlich die Sachen, die nicht drin stehen.
Stimmt, ja, ja.
Also, ne, wenn wir wieder auf die Schöpfung gucken, da steht was von Tag und Nacht. Da steht nichts von einer wunderschönen Morgenröte.
Mhm.
Oder da steht nichts von einem warmen Regenschauer im Sommer. Und da steht nichts von der Weite des Himmels, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wo bin. Das steht nicht in der Bibel. Und das Spannende am Leben sind aus meiner Sicht die Dinge, die nicht in der Bibel stehen, aber die sich aus der Bibel sozusagen ergeben, weil das Spektrum Welt in der Bibel aufgemacht wird.
Ja, ja, genau.
So.
Und ob ich schon wanderte durchs tiefste Tal. So, ne?
Genau. Ja, richtig. Und also von daher.
Da war ja auch keine Rede von. Ja.
Ja. Ja. Genau.
Sehr schön.
So, das dazu. Ich würde sagen, wir kommen zu unserer Lieblingskategorie, oder?
Ja, sie ist immer noch da und voller Freude.
Heißt
spielen
sie
wir jetzt. Wer
ist es? Ich habe dir eine Person mitgebracht aus der Bibel, liebe Jule. Und Jule versucht mit Ja oder Nein Fragen, Ja und Nein Fragen, wie auch immer man es nennt, herauszufinden, welche Person es ist.
Ja, und deswegen steige ich jetzt direkt schon mal ein, weil ich hoffe, du hast dich ein bisschen verraten. Und meine erste Frage lautet, gibt es diese eine Geschichte von mir?
Nee.
Oh,
was dachtest du, wie ich mich verraten habe?
Ja, weil du gesagt hast, du hast mir eine Geschichte mitgebracht.
Ja, nee, ja das gesagt, war einfach.
Und manchmal ist das ja tatsächlich so, dass es diese eine Person aus dieser einen Geschichte gibt. Und dann dachte ich, naja, dann kann ich es schon mal eingrenzen, dass es vielleicht nur diese eine Geschichte ist von dieser einen Person. Aber gut.
Also es gibt nicht in der Bibel die eine Geschichte über dich. Mhm. Aber es gibt die eine Geschichte über dich, durch die ich auch heute noch, wenn Jule durch ihr Heimatdorf fährt, durch bestimmte Orte oder ja, bestimmte Bereiche, immer noch sichtbar ist. Also die Geschichte gibt es schon.
Ah, okay.
Aber nicht jetzt, die steht nicht in der Bibel.
Na gut, dann würde ich einfach mal so ein bisschen versuchen voranzukommen mit unseren klassischen Schnellfragen in dieser Rubrik. Komme ich im Alten Testament vor?
Nein.
Nein, okay. Also bin ich eine Person aus dem Neuen Testament, rund um Richtig. Die Geschichten Jesu. Bin ich Jesus himself begegnet?
Yes.
Okay. Das heißt, ich bin auf ihn getroffen. War ich ein Bré und ein Kumpel oder war ich...
Ja.
Okay. War ich so ein enger Kumpel, dass ich mit am großen Abendmahlstisch gesessen habe? Oh, das heißt, ich bin ein Jünger Jesu.
Mhm.
Ui, gut. Jetzt weiß
ich würde sagen, aus meiner Perspektive, also jetzt einfach Namen durchgehen, wäre ja langweilig, aber aus meiner Perspektive bist du, wenn es um so einen Wettkampf gehen würde, bist du der Traurige.
Der Traurige.
Ja.
Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Also wen ich auf jeden Fall schon mal ausschließen würde, so hier Simon Petrus. Ich glaube, den hatten wir schon.
Genau, den hatten wir schon.
Mhm. Ja, okay. Ja gut, ich bin der Traurige. Jobmäßig, also die waren ja, also früher gab es ja noch nicht so viele Jobs.
Ja.
War ich Handwerker? Oder ist...
Ich würde das jetzt... Es ist nicht so ein Holz- oder Steinhandwerk. Nicht, aber ich wahrscheinlich schon... Es waren ja fast alle Handwerker, die nicht irgendwie Gelehrte waren.
Ja, genau. Also was ich halt sonst auch noch als Job, als klassischen Job von früher, würde ich jetzt noch Fischer in den Ring werfen.
Ja, ja. Warst du?
Ich war Fischer.
Ja, darf man das als Handwerk bezeichnen? Sind das so ein IHK-Beruf?
Jetzt sind wir wieder bei der IHK-Debatte. Da kommen wir im Moment sehr oft hin.
Die IHK ist unser römisches Reich, Jule.
Ja, so wird es sein. Okay.
Man muss natürlich dazu sagen, dass das jetzt nicht sehr einschränkend ist, dass der halt auch Fischer war, weil ja einfach echt super viele Fischer waren.
Genau, deswegen habe ich auch so gedacht, gut, dass ich die Frage gestellt habe, weiterbringen tut es mich jetzt nicht.
Bin ich ein Mensch?
Bin ich, habe ich, ja, ich habe Kontakt zu Jesus gehabt. Das heißt, ich war dann wohl auch ungefähr so gleich alt wie Jesus. Und war dann auch.
Ich würde da mal von ausgehen, ja.
Ja.
Eine Generation in irgendeiner Art und Weise.
Ja, das sieht man ja zum Bau auf diesen ganzen Abbildungen, sieht man ja auch überhaupt nicht, wie alt die sind.
Nee, die sind so zwischen 12 und 60.
Ja.
Grob. Ja,
habe ich so einen komischen, also ich würde jetzt nochmal über die Namensschiene kommen. So Simon Petrus hat ja auch so einen komplizierten Doppelnamen. Habe ich das auch?
Nee.
Okay.
Ich glaube, es gibt sonst auch keinen, der so einen komplizierten Doppelnamen hat, oder?
Naja, ich würde schon sagen, hier Thaddäus. Judas Thaddäus.
Tentakel?
Ja, das ist ja das, was mich bei SpongeBob immer so irritiert hat, dass ich zuerst wusste, dass es Thaddäus gibt. Und dann habe ich herausgefunden, dass es Judas Thaddäus ist.
Okay, ja, verstehe. Nee, so einen Doppelnamen hast du nicht. Aber vielleicht... Ja, also ich gebe dir mal einen Tipp. Du warst Fan der ersten Stunde, sag ich jetzt mal.
Ja.
Aber es gab ja auch noch andere Menschen, denen Leute nachgefolgt sind.
Ja.
Neben Jesus oder vor Jesus. Und erst bist du eigentlich dem, warst du so ein Jünger von dem. Weißt du, wen ich meine? Der Täufer.
Genau,
Johannes. Der Täufer war ja so der Pimp sozusagen, der ja auch Jesus selbst getauft hat, so, ne?
Ja.
Und ja auch sozusagen Jesus gecallt hat als Messias.
Mhm.
Und du
mit dem war ich zuerst close.
Genau, du warst erst, wahrscheinlich vielleicht hinterher auch immer noch, ich weiß jetzt nicht, wie da das Verhältnis von Johannes dem Täufer und Jesus im weiteren Verlauf so intens das war. Aber jedenfalls warst du erst Jünger von Johannes dem Täufer.
Mhm, okay. Puh. Ja, ich versuche halt noch so krasse Fragen zu stellen, ohne jetzt einfach die Namensliste durchzugehen.
Ja, ist halt voll schwierig, ne?
Genau. So.
Und aber versuch mal,
ich versuche
über die heutige Alltagswelt.
Ja, genau.
Wirklich so richtig heftig Alltag.
Und was ist so richtig heftig Alltag? Essen? Schlafen? Straßen?
Ja.
Häuser?
Nee.
Straßen.
Fortbewegungen, Straßen, sowas
halt. Auto, Fahrrad.
Im Auto, also wenn du Auto fährst, begegnet dir das auch, ja. Nicht auf der Autobahn.
Sondern auf der Landstraße.
Da unter anderem auch. Und in der Stadt.
Auch.
Und in der Stadt in auch. Irgendwo, in den, wenn du in den Wischen bist, wird dir das auch begegnen können.
In den Büschen?
Ja. So kleine Straßen an irgendwelchen Käffern, die irgendwo hinführen.
Ah, okay.
Das heißt, bei uns zu Hause Wischen.
Okay. Tja, ich habe jetzt erst noch gedacht, hier Jakob.
So Jakobsweg mäßig?
Ja, genau. Aber das ist hat ja wenig auch mit Autobahnen und irgendwelchen Büschen
zu tun. Eher nicht.
Andreas?
Ja.
Bin ich genau. Andreas von den Andreaskreuzen?
Genau, ganz genau. Ja.
Ich bin
du bist
Andy.
Andreas. Ich habe Andy mitgebracht. Trendy Andy.
Trendy ja. Andy, mega.
Genau, Andreas ist der Bruder von Simon Petrus.
Ah, okay. Dann war ich ja schon fast nah dran.
Ja,
und
genau.
Das heißt, Andreas war auch Fischer. Ja, klar, gut.
Ja, die waren beide Fischer und kamen aus Bethsaida, also am See Genezareth. Und Andreas war erst Jünger von Johannes dem Täufer. Und dann hat Johannes der Täufer ja gesagt, hey, wir haben den Messias gefunden.
Und lass mal alle mit dem mit.
Genau. Und warum ist er der Traurige? Er wird häufig so dargestellt, dass er der Vierte in der Reihe ist. Also der nicht mal mehr eine Medaille abgekriegt hat. Weißt du?
Der erste Verlierer gefühlt.
Der erste Verlierer, so. Also aber trotzdem einer der ersten vier, also schon auch sehr close. Aber halt nicht einer von den dreien, die zum Beispiel mit in den Garten durften. So, sondern halt der Vierte. Wie gesagt, der erste Verlierer, du sagst es schon richtig.
Sad story.
Genau, und dann gibt es halt nach der Bibel, und das ist so die Geschichte halt auch um das Andreaskreuz, die wir ja schon mal hatten und uns gefragt haben, wie ist denn das eigentlich tatsächlich, habe ich jetzt mal ein bisschen Recherche gemacht. Andreas wurde gekreuzigt tatsächlich und hat laut mehreren Überlieferungen, ich selber war nicht dabei, nachdem er ans Kreuz geschlagen wurde, noch 2 Tage lang gepredigt. Ist auch so ein bisschen messianisch irgendwie. Also der hat angeblich noch 2 Tage lang vom Kreuz herab gepredigt.
Das ist mir tatsächlich auch neu.
Krass, ne? Und aber ne, es wird halt berichtet. Zur Zeit Neros war das, bla bla. Und das Kreuz, an dem Andreas gekreuzigt wurde, ist halt im Gegensatz zu dem Kreuz, das wir von Jesus kennen, also ein waagerechter und ein senkrechter Balken, ist es halt ein kreuzförmiger Balken, also die so diagonal übereinander gelegt worden sind. Das ist das Kreuz, an dem Andreas gekreuzigt wurde. Und daher kommt das Andreaskreuz. Wie das jetzt Einhalt gefunden hat in die Verkehrszeichen, das weiß ich nicht. Das konnte ich jetzt nicht herausfinden.
Das würde mich auch noch mal, also hättest du das jetzt noch dazu geliefert, aber wahrscheinlich gibt's dafür auch keine soliden Erklärungen, sondern
ja, nee,
so,
genau.
Lass mal das nehmen.
Ja,
und
ich weiß
auch nicht. Rot-weiß bestreichen, weil das ist dann aufmerksam.
Ja, ich weiß nicht, was der Grund ist. Auf jeden Fall ist dieses Kreuz ja, es ist halt eine besondere Kreuzesform. Und er gilt so als Apostel so Asiens, sage ich jetzt auch mal. Also auch in der orthodoxen Kirche hat er eine Bedeutung. Und ja, genau. Das ist so ein bisschen, also die herausragende Stellung auch von Andreas. Also dass er eher so im orthodoxen kirchlichen Bereich da auch. Das sieht man ja auch, ich weiß nicht, so orthodoxe Kreuze gibt es ja auch, ne, mit diesem Andreaskreuz dann dazu. Genau.
Ja.
Aber wie gesagt, den Rückschluss zur Verkehrspolitik, den habe ich jetzt noch nicht gefunden.
Aber vielleicht gibt es Parallelen zu, jetzt wird es sehr politisch, zu Andreas Scheuer.
Ah. Ja.
Der ja auch mal
zum Thema Ausbremsen und nichts hinkriegen. Schaffe ich nicht. Oder vom Zug überfahren werden.
Ja. Verkehr in Deutschland zu revolutionieren, was nicht so gut geklappt hat. Da würde ich auch sagen, der ist auch der erste Verlierer.
Das stimmt.
Naja.
Wow. Aber ja.
Gut.
Genau.
Vielen Dank.
Dann ist der Andi.
Für Andi, Elzke. Und ich schlage vor, wir machen mit unserer letzten Kategorie weiter. Nämlich.
Ja.
Dieser.
Empfehlung der Woche.
Meine Empfehlung der Woche ist so ein bisschen dramatisch und auch eine Nicht-Empfehlung.
Oh.
Ich habe das gestern Abend auch gedacht, wow, wie sommerlich ist es eigentlich draußen.
Mhm.
Wir waren gestern bis ungefähr 20 Uhr auf dem Spielplatz noch, weil es so warm war. Oh. Nee, es war 19:30 Uhr, waren wir zu Hause. Und meine Empfehlung der Woche ist, freut euch nicht zu sehr über die anhaltende Wärme.
Mhm.
Weil
das
die,
ist nicht gut.
Nee, weil diese, wir haben jetzt, es ist Herbst, ne? Und also Spätsommer, die Zeitumstellung ist nahe. Es sollte jetzt eigentlich nicht so warm sein, abends und tagsüber und überhaupt. Mhm. Also, dass gestern kurze Hose T-Shirt-Wetter war, ist eher besorgniserregend als schön.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe mich gestern auch erschrocken, als ich nochmal abends um 8 vor die Tür bin und dann gesehen habe, dass noch über 20 Grad sind.
Ja, ja. Total, es ist total schön, wenn man draußen sitzt und wenn man sich dann überlegt, was das bedeutet für unsere Generation und für alle Generationen, auch derer, die noch nicht geboren mhm. sind. Ist meine Empfehlung der Woche, freut euch nicht zu sehr über das warme Wetter. Ist eher was sehr Dramatisches.
Ja.
Traurige Empfehlung der Woche.
Und
deine?
Man ist jetzt wieder so,
Es ist aber gut, du musst das ausgleichen.
Ich habe am Wochenende durch einen witzigen Zufall mal wieder einen Center Shock gegessen. Das ist so ein Kaugummi-Bonbon, der, wenn man ihn aufmacht und in den Mund reintut, dann ist der ganz schön sauer. Und dann zieht es so das ganze Gesicht zusammen und wenn man dann kaut, dann reguliert sich das wieder. Aber der Center Shock ist halt dafür berühmt, dass er so sauer ist und sauer macht ja auch lustig. Und den habe ich gegessen und ich hatte sofort so ein Flashback in die Kindheit und dachte so, krass, das schmeckt wie früher, wenn wir in den Spielzeugladen gegangen sind und uns eine bunte Tüte zusammengestellt haben für 50 Pfennig.
Ja, und diese Zeit, oh, das ist richtig gut, muss ich, glaube ich, auch mal wieder machen. Das war so auch, als die Center Shocks rauskamen, da waren wir so, warst du wahrscheinlich so um die 8 oder so, oder?
Ja.
7, 8, ich war so 11, 12, 13 vielleicht. Und dann haben wir uns Center Shocks gekauft und haben versucht, möglichst viele in den Mund zu nehmen gleichzeitig.
Damit es möglichst noch saurer ist,
damit es schlimmer wird, ja.
Ja.
Das war so eine, wie so eine Mutprobe. Wie viele Center Shocks traust du dich in den Mund zu nehmen?
Ja, ja, genau.
Ja, der Name ist da Programm, ey. Der schockt einfach das Innerste, ey.
Ja. Und deswegen ist meine Empfehlung, entweder einfach mal wieder einen Center Shock zu essen.
Ja.
Oder aber, wenn man sagt, so, nee, gar keinen Bock da drauf, dann so einfach eine Süßigkeit aus der Kindheit sich nochmal zu kaufen und das nochmal so ein bisschen nachzuschmecken. So, und
ich hole mir nachher einen Center Shock.
Dann vielleicht auch festzustellen, so, oh, was fand ich denn früher cool?
Bum-Bum-Eis.
Ja, genau. Fand ich früher super, wenn ich das jetzt, oder eklig, noch schlimmer,
ne?
Fruit Loops. Ich habe früher Fruit Loops geliebt. Jetzt,
okay.
Wenn ich jetzt Fruit Loops, diese Kringeldinger in bunten Farben, oh, ich möchte am liebsten spucken, weil ich das, also da habe ich dann auch gemerkt, okay, Geschmacksnerven und also Geschmack an sich ändert sich auch. Das kann ich nicht mehr, aber es gibt eben so Geschmäcker, die immer noch funktionieren und die einen dann sofort in die Kindheit zurückbeamen und ein ganz anderes Gefühl auslösen, als das gerade, in dem man noch gefangen ist.
Ja, das ist so.
Deswegen
ist schöner
das
Tipp.
Meine Empfehlung der Woche.
Alles klar. Ja, super. Ich würde sagen, das war Flüsterfragen. Der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Bei uns ist das Beste, dass es falsche Fragen nicht gibt. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen oder auf jedem anderen Wege, wie du uns erreichen magst. Wir wünschen dir eine tolle Woche.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ja.
Bleibt gesund und stabil.
Genau. Und bis denn.
Ja, bis denn dann.
Tschüssi.
Tschüssi.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.